Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und ich habe mir für unser heutigen Brunch zwei Gäste eingeladen. Und zwar fangen wir mal alphabetisch an. Der erste Gast ist der André Horn. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Und unser zweiter Gast ist der Hilmar Hahn. Guten Morgen.
Hallo.
So, wir haben heute ein Thema, das heißt so Merchandise and Licensing. Und bevor ich jetzt da zu lange an dem Thema irgendwie rumlaber, ist es vielleicht mal ganz gut, wenn sich jeder von euch einmal kurz vorstellt und auch seinen Beruf vorstellt, damit auch klar wird, warum ihr jetzt zu diesem Thema zu Gast seid. Fangen wir doch mal in der gleichen Reihenfolge mit André an. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, hallo, André Horn ist mein Name. Ich arbeite bei einer Firma, die heißt Masterbrand und verantworte dort das ganze Thema Plattform und Marketing. Das heißt, ich kümmere mich um E-Commerce, Shop, PR, Marketing, also sozusagen alles, um Ware an den Mann zu bringen. Wir produzieren selbst kreierte Mode auf Basis von Computerspielen mit offizieller Lizenz, machen Mäntel, Strickjacken, Pullover, Schals, halt solche Sachen. Auch T-Shirts, aber unser Fokus ist eigentlich auf selbst kreierten Kleidern für Computerspieler. Das machen wir für ziemlich viele sehr große Titel wie World of Warcraft, Diablo, Metal Gear Solid und viele mehr.
Und jetzt ergänze ich noch was, wenn jetzt nämlich mal sagt, oh, André Horn, der Name irgendwie sagt mir da was, da klingelt. Du warst lange GamePro-Chefredakteur, glaube ich, zur Gründung und dann am Ende sogar Verlagsleiter und dabei, Full Disclosure, sogar mein Chef, als ich da noch war.
Ja, das genau, das ist richtig. Ja, ich hab angefangen in der Spielebranche als Redakteur für Zeitschriften und bin dann als stellvertretender Chefredakteur tatsächlich damals zur Gründung der GamePro gekommen, war dann später Chefredakteur der GamePro und später Geschäftsleitung für GameStar, für GamePro, für Making Games und all das alles, was IDG Entertainment noch so macht. Das ist richtig, das habe ich gemacht, 12 Jahre lang.
Genau. Und hast dabei auch quasi, ich glaube sogar, meinen Praktikanteneinstellungsvertrag zumindest abgezeichnet und damit jetzt dir diesen Podcast selber eingebrockt, wenn du das vor ein paar Jahren gewusst hättest.
Hätte ich das nie gemacht. Genau. Trotzdem, genau so hätte ich es wieder gemacht.
Gut, so und gleiches Recht für alle, auch Hilmar darf sich vorstellen.
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Hilmar Hahn und ich arbeite für Razer, die wahrscheinlich bekannte Marke für Computermäuse, Laptops, Software. Und ich bin für Razer im strategischen Marketing. Was das heißt, ist, dass wir ein kleines, sehr kleines Team sind in Singapur, die direkt mit dem Development-Team zusammenarbeiten und quasi die Produktmarkteinführung vorbereiten. Das heißt, wir sind nur im Moment 6 Leute in unserem Team und wir kommen quasi mit der strategischen Marketing-Richtung um die Ecke, schreiben Pläne, bereiten sämtliche Collaterals vor, die halt für die Produkteinführung nötig sind und trainieren quasi dann damit unsere Sales- und Marketing- Teams, die in den verschiedenen Regionen für Razer Marketing und Sales machen, damit die dann wissen, wie die neuen Produkte positioniert werden. Und ich speziell als Teil des Teams bin halt mit unseren lizenzierten Produkten sehr beschäftigt. Das heißt, ich bin eigentlich bei allen unseren Lizenzprodukten, die wir machen, auch mit dabei.
Und wie bist du in Singapur gelandet? Also das muss man jetzt, du hast es kurz angedeutet, also wir haben jetzt quasi eine riesige Entfernung bei der Aufzeichnung dieses Podcasts und deswegen ist für dich eigentlich schon gar kein Brunch mehr, sondern du bist eigentlich schon kurz vorm Abendessen so ungefähr. Ist da, jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich weiß es gar nicht, das Headquarter von Razer oder ist da halt einfach nur diese Lizenzabteilung, die dort beheimatet ist?
Okay, eins nach dem anderen. Ist im Moment 16 Uhr hier, also guten Nachmittag. Wie ich nach Singapur gekommen bin, war ganz interessant. Ich habe ein Praktikum bei Razer gemacht. Ich habe in Deutschland meinen Bachelor studiert, BWL, und habe zwischen 5. und 6. Semester ein Praktikum bekommen hier in Singapur für Razer und bin dann wieder zurückgegangen, habe meinen Bachelor beendet und habe dann gefragt, ob ich da nochmal eine Vollzeitbeschäftigung bekommen kann. Und es hat anscheinend einen guten Eindruck hinterlassen und es hat geklappt. Das heißt, es ist auch mein erster Job Bin vor 5 Jahren dann hierher gekommen und bin seit 5 Jahren jetzt in Singapur. Ich glaube, innerhalb von ein paar Tagen habe ich mein 5-jähriges Jubiläum bei Razer. Es ist nicht das Hauptquartier hier in Singapur, sondern es ist eine riesige R&D-Abteilung quasi und sehr, sehr viel Produktentwicklung, Forschung, die hier betrieben wird. Deswegen ist unser Marketing-Team jetzt eben halt hier in Singapur. Aber wir haben halt regionale Marketing-Teams, zum einen in Hamburg, zum anderen in unserem wirklichen Headquarter in Carlsbad, Kalifornien, also da bei San Diego. Mhm. Und dann halt auch in China und auch hier in Singapur gibt es ein regionales Marketing-Team, das für den gesamten Asien-Markt zuständig ist. Aber mein Team ist eher global ausgerichtet. Das heißt, wir kümmern uns um alle Märkte gleich viel.
Mhm. Verstehe ich auch, warum im Zoo von Singapur Razer eine Patenschaft für die Klapperschlange hat. Ich habe mich das immer gewundert. Ich war mal im Zoo in Singapur und habe diese Plakette gesehen, dass Razer da die Patenschaft für so eine Schlange hat und hatte mich gewundert, warum sie das ausgerechnet in Singapur machen. Das erklärt natürlich jetzt einiges.
Und dann hast du sofort
gesagt...
Das wusste
ich gar nicht.
André, dann hast du sofort gesagt, so, und jetzt kommt ja Musterbrand und sponsort 2 Löwen oder sowas. Damit das,
Ich glaube, dazu müssten wir, ich glaube, vorher müssten wir mal so eine Research- und Development-Abteilung haben wie Razer, dann können wir mal sehen. Ich glaube, dafür sind wir noch ein bisschen zu klein. Das kommt dann noch irgendwann.
Wenn die Kohle sprudelt, ja.
Aber gut. Wo in Hamburg?
Ich habe mir hier der Wildpark Poing ist bei mir um die Ecke. Da ist auch sehr super. Da kann man auch, gibt's auch Bären und sowas. Also falls ihr da mal Kontakte schließen wollt. Ich habe mir jetzt als nächsten Punkt mal aufgeschrieben. Also ihr habt jetzt beide schon immer so ein bisschen was angedeutet, was genau die Merchandise-Produkte sind, die ihr macht. Ich würde aber trotzdem jetzt jeden von euch noch mal kurz bitten, wieder mit André am Anfang, noch mal genau ins Detail zu gehen. Was gibt's denn aktuell für Merchandise-Produkte? Zu welchen Produkten? Und nochmal für die Hörer, denen jetzt weder Musterbrand noch Razer was sagt, um denen nochmal genau einen Eindruck zu vermitteln, konkret an Beispielen, welche Merchandise-Produkte ihr für die Spielebranche vertreibt.
Ich kann nochmal anfangen. Musterbrand macht, wie gesagt, selbst kreierte Mode. Ich betone das mit dem selbst kreiert deshalb, weil in der Regel als Merchandise im Kleiderbereich meistens verstanden wird, naja, ich habe da meine Hoodies und ich habe da meine T-Shirts und dann kommt der Lizenzgeber und sagt, welche Artworks, Motive, Logos oder was auch immer ich benutzen darf und die mache ich dann da drauf auf meine T-Shirts, Hoodies, Rucksäcke und so weiter und dann wird das vertrieben. Bei uns funktioniert das ein bisschen anders. Wir kreieren die Sachen wirklich mit der, sozusagen, wir sehen uns, wir schauen uns das Spiel an, also unser wahrscheinlich längste Zusammenarbeit ist beispielsweise mit Ubisoft für Assassin's Creed, da haben wir schon 2 Kollektionen rausgebracht und die dritte wird tatsächlich diese Woche beziehungsweise, ich weiß nicht genau, wann der Podcast ausgestrahlt wird, wahrscheinlich ist sie dann schon angekündigt. Da ist es so, dass unsere Designer halt wirklich sich das Spiel anschauen und dann überlegen, was für eine Art von Mantel kann ich beispielsweise kreieren, der auf der einen Seite die Essenz vom Spiel wiedergibt, auf der anderen Seite aber tragbare Alltagsmode ist. Also wir wollen keine Kostüme machen, wir machen keine Verkleidung, die ich nur irgendwie 2-mal im Jahr anziehe, wenn ich auf den Con gehe, sondern wir versuchen Sachen zu machen, bei denen Eingeweihte sehen, aha, das gehört zu diesem Spiel und alle anderen sehen hoffentlich einen sehr coolen Mantel oder halt einen Pullover. Also so haben wir beispielsweise zu Assassin's Creed gibt's meistens halt so Mäntel, die so ein bisschen die Anmutung haben wie das, was der Hauptcharakter im Spiel trägt. Manchmal gehen wir auch relativ stark in die Richtung, das zu replizieren. Bei Watch Dogs zum Beispiel haben wir nahezu das gesamte Outfit von dem Hauptcharakter quasi nachgebaut. Du kannst also diesen Pullover und diesen Mantel bei uns kaufen und diesen Schal und diese Mütze. Wir machen sehr viele Sachen aus Strick, hochwertig, die werden auch in Europa gemacht. Neben den Blizzard-Kollektionen, die jetzt gerade aktuell sind bei uns, also zu StarCraft, zu Diablo, zu World of Warcraft, kommen dieses Jahr noch Sachen zu Valve, also wir machen noch Sachen zu Portal, zu Half-Life 2, zu Counter-Strike, World of Tanks wird kommen, Metal Gear. Und es sind eben meistens, wie gesagt, hochwertige Pullover, hochwertige Strickkapuzenpullis. Kann man sich alle auch im Internet unter masterbrand.com angucken.
Habe ich nämlich auch gemacht und ich glaube, dieses Understatement ist euch immer sehr wichtig, ne? Also es geht nicht darum, dass du auf den ersten Blick erkennst, was das gehört oder zu welchem Spiel das gehört, sondern so dieses, das geübte Auge kann das dann schon erkennen, aber...
Genau. Also es geht uns zum einen darum, das subtil zu halten, einfach um Leuten auch das die Möglichkeit zu geben, sowas jeden Tag anzuziehen. Und dann ist es noch ein Aspekt, weil eigentlich soll Masterbrand zwei Dinge tun. Das eine ist, wir machen Kleider zu Computerspielen, die Leute mögen, lieben und zu denen sie Sachen haben wollen. Und zum anderen versuchen wir aber auch immer, diesen Kollektionen so ein Masterbrand-Style mitzugeben und zu sagen, eigentlich wollen wir auch ein bisschen so das Fashion-Label sein für Leute, die sich der Gamer-Kultur, wenn man so will, zugehörig fühlen. Also wir wollen auch so eine Art Stil für Gamer, wenn man so will, damit bauen. Und der soll ja nicht irgendwie über einzelne Spiellogos funktionieren, sondern eben, das erfordert halt auch ein bisschen subtilen Einsatz von den ganzen Spiel- und Lizenzelementen. Und das ist so die Brücke, die wir schlagen. Und ich glaube, das ist auch das, was Masterbrand-Sachen halt so ein bisschen unique macht, weil wir eben nicht einfach nur ein großes Logo irgendwo drauf pappen, sondern weil wir versuchen, Mode für Gamer zu machen, wenn man so will. Mhm.
Gut, und jetzt Hilmar, bei euch weiß man ja schon, Mäuse, Tastaturen, so ein Tablet mit Controllern und sowas kenne ich jetzt auch von euch. Und deswegen vielleicht auch noch mal ganz kurz zwei, drei Beispiele, was ihr konkret an Merchandising-Produkten mit Spieleherstellern im Angebot habt.
Ja, ich fand das super interessant, was André gesagt hat eben, damit stimme ich auch überein. Und zwar haben wir verschiedene Art von lizenzierten Produkten. Zum einen eben das, was André auch gesagt hat, diese selbst kreierten Produkte, die eben lizenziert sind. Zum Beispiel haben wir da eine Kollektion für StarCraft 2 gemacht, für Star Wars The Old Republic, für Tron, wo wir halt eben ein oder mehrere Produkte, bei den Beispielen waren es halt eben mehrere Produkte, zum Beispiel ein Keyboard, Maus und Mousepad für Tron, die wir halt eben selbst designt haben und dann eben halt das Blessing sozusagen von dem von Disney in diesem Fall Tron bekommen haben, dass die Produkte in Ordnung so sind und dass wir die so verkaufen können. Und das Ziel war eben halt auch da, genauso wie André auch schon gesagt hat, dass wir damit eben halt auch Zusatzeffekte oder Zusatz-Value-Add kreieren wollten, um das Spielerlebnis entweder zu verbessern oder zu intensivieren. Zum Beispiel bei Tron, ganz interessant, dass vielleicht wissen das gar nicht mehr so viele, weil Tron eben halt auch nicht so Mainstream ist, aber die Tron-Maus, die wir gemacht haben zum Beispiel, hatte einen eingebauten Lautsprecher, was eigentlich sehr, sehr komisch ist für eine Spielemaus, aber die konnte eben halt diesen typischen Tron Soundeffekt so ein bisschen nachmachen, dieses Resing oder De-Resing, was da auch immer im Film mit dabei war, dieses digitale Sound, kam eben halt auch aus der Maus raus, wenn der Rechner an- oder ausgeschaltet wurde zum Beispiel, und zusätzlich dazu konnte die Maus zum Beispiel auch so ein Laser zusätzlich zu dem Maussensor, so ein extra Laser rauswerfen, der auf dem Mauspad, das dazu gehört, dann so einen Leuchteffekt hinterlassen hat, also quasi so ein Nachleuchten, was eigentlich so wie diese Tron-Motorräder, die in dem Film auch vorkommen, so ein bisschen das nachahmt. Also relativ spannend, nichts unbedingt, was das Spiel jetzt verbessert. Da kommt dann eher noch so dieser Komponent der Software dazu. Zum Beispiel bei Tron, ich weiß nicht, ob das wirklich in der Tat so umgesetzt wurde damals, aber die Idee war halt, dass auch wenn im Spiel, in diesem Tron-Computerspiel, das dazu kam, was nicht so erfolgreich war, aber dass man da als Spieler, wenn man stirbt oder wenn man wieder spawnt zum Beispiel, dann auch diese Soundeffekte bekommt. Oder auch eben halt auf dem Keyboard dann so spezielle Effekte bekommt, die mit der Keyboard-Hinterbeleuchtung was zu tun haben. Das war zum Beispiel auch bei StarCraft 2 bei uns ganz wichtig, dass wir die Software so programmiert haben, dass die Tastatur und die Maus und das Headset, was wir da gemacht haben, per LED-Farben wiedergespiegelt haben, wie schnell die StarCraft 2-Spieler Tasten anschlagen. Das heißt, und das wurde auch so gemacht, dass das effektive Tastenanschläge waren, sondern also nur die Tastenanschläge, die auch im Spiel etwas bewirken. Das heißt, man kann nicht einfach die Tasten tausendmal in einer Minute drücken und damit den Effekt auslösen. Also die müssen schon für irgendwas gut sein. Und da eben halt dann auch zum Beispiel konnte man dann selber einstellen, wie sich die Farben verändern. Das heißt, wenn man zum Beispiel trainieren möchte, dass man schneller spielt in StarCraft 2, konnte man sich das so einstellen, dass ab einer Tastenmenge von meinetwegen 100 Anschlägen pro Minute sich die Farbe auf dem Keyboard geändert hat. Das heißt, man konnte das aus dem Augenwinkel sehen, ob man schnell genug spielt im Moment oder nicht. So kleine Dinge, die das Spiel verbessern. Das sind halt diese Lizenzdeals, die wir super gerne machen. Und dann kommen dazu noch etwas vereinfachte Deals, die wir auch oft machen, wo wir existierende und erfolgreiche Produkte von Razer, erfolgreiche Mäuse, Tastaturen, Mauspads nehmen und die quasi reskinnen, würden wir sagen, mit Elementen von Spielen. Zum Beispiel hatten wir da Dragon Age 2, Mass Effect 3, Battlefield 3 und 4, League of Legends, World of Tanks haben wir im Moment, wir haben Transformer 3 Mäuse gemacht. Das sind halt eben die Deals, wo wir die existierenden Produkte, wie zum Beispiel die Razer Deathadder, super bekannte, erfolgreiche Maus nehmen und die redesignen. Und dann haben wir noch eine andere Art und das sind halt eben können entweder global sein oder eben halt auch regional. Das heißt, wir haben teilweise in je nachdem, wo man ist, verschiedene License-Deals. Zum Beispiel haben wir für Asien einen Arcade-Stick gebaut, der Street Fighter 4 lizenziert war. Das hängt dann eben halt auch dann von den Partnern ab, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir die Lizenz-Deals anbieten können, wo nicht. Und dann das Letzte, was ich noch erwähnen wollte, ist zum Thema E-Sports. Haben wir auch halt Deals, die halt nicht nur mit Spielen was zu tun haben, sondern eben halt auch mit den E-Sports-Teams. Zum Beispiel Counter-Logic Gaming oder Evil Geniuses, für die wir auch ganze Sets von Produkten gemacht haben, speziell für die Teams und eben halt auch für die Fans von den Teams.
Mhm. Wie ist denn da die Reihenfolge? Also das heißt, kommen da eher die Publisher auf euch zu und sagen, hey, hier kommt jetzt unser neues Spiel raus, könnt ihr da nicht mal irgendwie eine Maus dazu designen oder Maus- und Tastaturset? Oder ist es eher so, also bei Disney, vielleicht habe ich die jetzt auch falsch verstanden, da klang das eher so wie, naja, wir haben da halt mal was uns überlegt, haben das vorbereitet und haben das dann erst, als es fertig war, also das Konzept zumindest, an Disney gepitcht und die fanden das offenbar so gut, dass sie es dann haben wollten. Also wer geht da auf wen zu?
Teils, teils. Also es kommt drauf an. Teilweise kommen die Spiele-Publisher zu uns und sagen, wir haben ein neues Spiel, was rauskommt. Und wir fragen halt eben Razer und halt eben auch alle anderen Gaming-Brands da mal was vorzuschlagen und das quasi so ein Pitch reinzuschicken und dann die Entscheidung treffen. Und teilweise sagen wir halt eben, wir sehen, dass ein neues Spiel bald rauskommt. Wir haben ein Team an Business Development Managern quasi, die rumgehen und sagen, hey, wir wären interessiert, was für euer Spiel zu machen. Gibt es da eine Möglichkeit? Mhm. Also, ja.
André, wie ist das bei euch? Weil ich stelle mir jetzt ja vor, wenn man jetzt hingeht und sagt, hier, wir machen einen fetten Hoodie mit dick Publisher-Logo drauf oder Spiele-Logo drauf, dann ist das wahrscheinlich relativ einfach. Aber bei euch sagt man sich als Publisher erstmal, naja, da steht ja jetzt der Name des Produkts, wenn dann vielleicht nur ganz klein drauf und das erkennt man ja erst einmal nicht. Das ist ja jetzt eigentlich gar keine große Werbung für uns. Also fällt es euch da schwer, das den Publishern irgendwie schmackhaft zu machen oder seid ihr mittlerweile so bekannt, dass die auf euch zukommen und sagen, hey, könnt ihr nicht mal eine Kollektion zu unserem Spiel machen?
Also zwei Antworten darauf, weil du hast eben gesagt, hier von wegen, das könnte schwer sein, weil es irgendwie keine Werbung oder sowas ist. Das sehen wir ein bisschen anders. Also erstmal grundsätzlich, wir sind ja noch relativ jung. Ja, das heißt natürlich ist es bei uns immer noch in der Regel so, dass wir uns eigentlich sozusagen bei den potenziellen Lizenzgebern, dass wir da vorstellig werden. Es ist allerdings, also ich sage jetzt mal, für uns war halt so ein bisschen der Durchbruch war sicherlich so ein bisschen die Kollektion für Assassin's Creed Black Flag, die halt extrem erfolgreich war und auch viel, viel Öffentlichkeit provoziert hat. Und es kommt schon mittlerweile auch vor, dass Publisher den Weg zu uns suchen. Also wir hatten auch schon Anfragen von großen Publishern mittlerweile, die halt gesagt haben, ey, sag mal, wie läuft denn das eigentlich bei euch? Ich würde auch gern sowas haben für mein Spiel. Weil, und das ist halt eben unser großer Vorteil, es gibt eigentlich, also es gibt schon Feedback für viele Leute, die sagen, puh, ist ja schon preislich, ne, ganz schön weit oben. Also ich sage jetzt mal, so ein Mantel bei uns kostet halt irgendwo um die zwischen 200 und 280 Euro. Also das ist halt schon, ist jetzt nicht irgendwie exorbitantes Hermes-Niveau oder so, aber es ist halt schon so, sage ich mal, High-Street-Modepreis. Das Feedback, dass es halt sehr teuer ist, kriegen wir schon, aber ich habe jetzt zum Beispiel noch nie jemanden gelesen, der gesagt hat, er findet irgendwie das Design blöd. Also meistens ist es so, diese Leute finden die Sachen halt einfach geil. Und das macht natürlich auch den Dialog mit den Publishern sehr viel leichter. Insofern ist eigentlich nie so, dass mit dem, nach dem Motto, mach doch unser Logo größer drauf, damit wir bessere Werbung haben. Das haben die meisten von diesen Titeln eigentlich nicht nötig. Im Gegenteil, das, was wir machen, ist halt was relativ Einzigartiges. Und die meisten, wir sagen auch immer, was wir machen, da geht's nicht nur um Lizenzgebühren. Also klar, wir zahlen natürlich unsere Lizenzgebühren, wenn wir Lizenznehmer sind, und damit verdient dann der Besitzer der Marke sozusagen Geld, aber bei Masterbrand-Kollektionen, da geht's um mehr als nur das. Es geht halt darum, dass unsere Sachen, da wird halt drüber geredet, ja, dieser Mantel, das wird halt geteilt. Wir sagen immer, das sind so ein bisschen Conversation Pieces, und wir sehen eigentlich eine Masterbrand-Collection als eine wirkliche Erweiterung des Spieleuniversums und eine neue Möglichkeit für die Leute, so ein bisschen sich in dem Universum auszuleben, mehr und intensiver, als das jetzt vielleicht mit normalen oder, ich sag jetzt mal, mehr traditionellen Merchandise-Produkten sind. Dafür kosten sie halt eben auch ein paar Euro mehr. Also ich glaube, dass die Publisher gerade diesen Aspekt super finden, und der geht halt eben einher damit, dass ich eben nicht zu aggressiv das Logo draufklatsche, weil davon gibt's ja genug Sachen. Also insofern, gerade dieser subtile Weg ist eher das, was uns die Türen öffnet und nicht verschließt. Also, und die meisten finden das eigentlich, sobald wir, meistens ist es so, wir werden da vorstellig und dann schicken wir denen ein paar Produktbeispiele von anderen Kollektionen, und dann ist eigentlich zumindest mal ein Dialog ist dann eigentlich immer da, weil eigentlich will jeder von denen solche Sachen auch haben. Die Frage ist dann halt eben nur am Ende, ob man sich dann einig wird. Mhm.
Was heißt einig wird? Also scheitert es dann möglicherweise am Geld, weil du hast jetzt ja Lizenzkosten schon angesprochen. Mhm. Dazu die erste Frage, warum muss man denn überhaupt Lizenzkosten zahlen? Weil ihr macht ja im Prinzip auch Werbung für das Produkt. Auch wenn es vielleicht etwas understatement-mäßig ist, aber trotzdem macht ihr ja Werbung. Könnte man ja auch sagen, nö, ihr müsst keine Lizenzkosten zahlen, weil das ist ja auch unser Produkt ist dadurch im Gespräch.
Das ist ja das Schöne an diesem ganzen Merchandise- und Lizenzgeschäft, ist, dass man natürlich ewig philosophische Debatten darüber führen kann, wer da eigentlich wem Geld zahlen müsste.
Wie bei Let's Plays.
Also grundsätzlich ist das eine goldrichtige Frage. Wenn du in den Realitäten siehst, dann geht es immer noch am Ende davon, wer hat mehr davon, dass der andere seinen Beitrag zum Vertrieb oder zum Erlös des Produktes leistet. Ja, also sprich, verkauft sich ein Spiel wesentlich besser, wenn es dafür eine Masterbrand Collection gibt, oder verkauft sich eine Masterbrand Collection wesentlich besser, wenn sie den Namen des Spiels trägt? Und im Moment muss man nun mal leider einfach diese Frage so beantworten, dass Zweiteres natürlich zutrifft, zumal ja die Lizenzgeber auch ihre fetten Facebook-Kanäle haben, über die sie das promoten und so. Und diese, auch wenn die Kleider selber nur sehr subtil sind, aber wir haben ja zum Beispiel eben die ganzen offiziellen Logos und Labels halt in diesen Hangtags, also in den Kleider Etiketten sozusagen. Und wie gesagt, es gibt natürlich auch immer so eine gewisse Kollaboration, wenn es darum geht, das Ganze zu promoten. Und auf die, das ist wie gesagt für den Lizenzgeber super, weil sie halt hochwertige Sachen sozusagen anbieten können. Und das ist natürlich für uns super, weil es für uns natürlich ein sehr wichtiger Marketing-Effekt ist, wenn Ubisoft halt auf der Assassin's Creed Facebook-Seite mit irgendwie 9 Millionen Fans irgendwie postet, dass es eine neue Masterbrand Collection gibt, dann ist das für uns natürlich auch sehr hilfreich. Also insofern ist das Modell, so wie es im Moment ist, schon okay für uns. Nee, Deal kann ja an allem möglichen Kram scheitern, ja. Also das eigentlich ist aber, die Kohle ist das eine, aber was ich zum Beispiel den Publishern immer sage, wenn ich mit denen rede, ist, eine Masterbrand Collection muss man halt wollen, weil das ist halt auch für den Hersteller mehr Aufwand als manches andere Merchandise, weil keine von unseren Sachen sind vorgefertigt. Ich kann nicht so einen Mantel nehmen, denen sagen, hier ist der Mantel, da machen wir jetzt nur noch eure Spielesachen drauf, ne? Und dann ist das cool, sondern die müssen ja jeden Stoff, es gibt ja, alle unsere Stoffe werden individuell gefärbt und hergestellt und so. Das heißt, das erfordert auch ein bisschen Fantasie und schrittweise Abnahme von dem Lizenzgeber. Ja, manchmal schicken wir den Stoff und sagen, Farbe stimmt aber noch nicht, aber ist das Material cool für dich? Oder wir schicken denen halt irgendwelche Farbsachen und dann müssen sie sagen, okay, alles klar, die müssen sich sozusagen anhand von einem Fetzen vorstellen, ist wie im Möbelhaus einkaufen, ne? Sie müssen sich anhand von so einem Fetzen vorstellen, wie dann der Mantel hinterher aussieht. Mhm. Also das muss man schon wollen und es sind sehr komplizierte Abnahmeprozesse und die sind eigentlich eher das, wo sich der Publisher dann eben auch sehr genau überlegen muss, will er dann wirklich halt auch so eine Kollektion haben. Die meisten wollen, aber darüber muss man halt im Vorfeld sehr ausführlich sprechen, weil es sind die meisten von denen halt nicht so gewohnt, weil die meisten Lizenzdeals eben so funktionieren, dass sie das Produkt im Prinzip halt schon mal anschauen können. Ne? Also jetzt zum Beispiel, um es mit Razer zu vergleichen, auch da wird natürlich schwer individualisiert, aber so grundsätzlich kann man denen eine ganz gute Vorstellung davon geben, hier ist die Maus und so kann das halt aussehen, wenn euer Branding, also eure Marke sozusagen drauf ist. Das geht halt bei uns eher schlecht und das erfordert eigentlich immer, das meine ich halt mit Einigkeit, da muss man schon im Vorfeld halt sehr ausführlich drüber sprechen. Es geht also nicht darum zu sagen, hier ist Merchandise Firma 1 und hier ist Merchandise Firma 2 und ich guck mal, von wem kriege ich mehr Gebühren, ne? Weil das, was wir machen, macht eigentlich außer uns keiner so richtig. Hilmar hat zum Beispiel eben gesagt, bei Ihnen gibt es halt regionale und globale Deals und so. Bei uns ist zum Beispiel so, es muss alles weltweit sein. Also der Publisher muss bereit sein, uns weltweite Rechte zu geben, weil was wir machen, ist irgendwie so eine Art globale Nische. Also kein Land ist groß genug vom Markt her, um da so viele Mäntel zu verkaufen, wie wir brauchen. Das heißt, es ist automatisch, momentan liefern wir in etwas über 55 Länder und das muss auch sein, sonst kannst du das gar nicht machen.
Also, wenn ich da jetzt noch was dazu sagen kann, also die meisten Punkte stimme ich absolut überein mit André. Was vielleicht bei Razer noch interessant wird, also ja, ganz klar, also ich würde das nochmal unterstreichen, dass natürlich, wie André schon gesagt hat, liegt es nicht daran, welcher Partner da jetzt mehr Lizenzgebühren bereit ist zu zahlen. Das kommt natürlich dann auch zum einen noch auf die Timelines an, also was immer ganz wichtig ist bei uns, wenn wir so eine StarCraft 2 Linie machen, dauert das mehr als ein Jahr, deutlich mehr als ein Jahr. Das heißt, wir müssen mit den Publishern schon so früh sprechen, dass es Sinn macht für uns, sowas zu entwickeln. Da sind so viele also Engineering, Software, Hardware, diese ganze, also was da alles mit dranhängt, dauert unglaublich lange. Deswegen kommt es da halt dann teilweise, also scheitert es auch daran schon, wenn wir dann sagen, okay, es kommt ein neues Need for Speed Spiel raus oder so, oder und dann sagen die Publisher, ja, es kommt in 3 Monaten raus, könnt ihr mal was machen. Und dann sagen wir, nee, da kann man jetzt nichts Großartiges machen, wenn überhaupt vielleicht ein Mousepad. Also das dauert schon 3 Monate wahrscheinlich, sowas zu machen. Also daran kann es liegen. Und eben halt, was für Razer schon interessant wird mittlerweile, ist unsere eigene Stärke in Social Media für die Publisher. Also wenn uns etwas kleinere Publisher quasi was anbieten oder was mit uns machen wollen, dann sagen wir natürlich auch, ja, wir haben auch 5 Millionen Fans auf Facebook. Das heißt, wenn wir da was raushauen, dann bringt das den Publishern schon teilweise was. Also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie Battlefield 4 mit 9 Millionen Fans oder so, was die auch immer haben, dann ist da schon Nutzen, natürlich auch sehr, sehr guter Nutzen für beide Partner halt mit drin. Aber ja, wie André schon sagte, die Erfinder dieser Marken haben natürlich die Markenrechte und wollen natürlich auch damit Geld verdienen und sagen natürlich immer, dass Assassin's Creed Controller würde sich besser verkaufen, wenn es ein Assassin's Creed drauf ist, als wenn nur der Controller verkauft wird, ja.
Wie schauen denn so Lizenzdeals aus? Also mir ist vollkommen bewusst, dass ihr da nicht ins Detail gehen dürft und könnt und auch keine Namen nennen werdet, aber nur damit man so ein grundsätzliches Gefühl dafür bekommt, ist das eine einmalige Zahlung? Also zahle ich Publisher XY einfach, 2 Millionen, damit ich dann seinen Markennamen benutzen darf und seine Logos? Oder habe ich laufende Lizenzgebühren, dass man sagt, ja, so ein Deal, der läuft halt über 2 Jahre und in dem Zeitraum zahle ich monatlich irgendwas dafür, dass ich diese Marke nutzen darf? Oder gibt es eine Gewinnbeteiligung für den Publisher, dass man sagt, ja, ein gewisser Grundsockel wird gezahlt und dann für jede Maus, die verkauft wird mit Assassin's Creed drauf, kriegt ihr nochmal ein paar Prozent ab oder sowas. Also wie einigt man sich da auf die Kosten?
Die Regel ist ja prozentual auf verkaufte Stücke. Ist die Regel bei Lizenzdeals, so wie ich sie eigentlich kenne. Weiß nicht, Hilmar, wie siehst du das? Ist es bei euch auch so?
Ja, sehr, sehr ähnlich. Also oft auch mit einer Grundzahlung am Anfang und dann eben halt, die eventuell dann auch wiederum an prozentual an jedem Produkt dann eben halt auch wieder zurück gezahlt wird und dann halt pro Produkt ein Zinssatz gezahlt wird. Ja.
Genau.
Und daneben halt auch ja, zwei Jahre oder länger oder kürzer.
Okay, also das heißt, als Publisher habe ich dann auch Interesse dran, dass dieses Produkt erfolgreich läuft, weil desto höher ist meine Einnahme genau. durch die Lizenzgebühren. Wenn sich jetzt halt zum Beispiel die Musterbrand Collection von Assassin's Creed sehr gut verkauft, dann hat auch Ubisoft was davon, weil sie einen kleinen Anteil bekommen.
Genau, das ist ja so ein bisschen die Idee dahinter, ne, dass der Lizenzgeber natürlich auch ein eigenes Interesse daran hat, eben beispielsweise die Partnerprodukte über seine Kanäle irgendwie ein bisschen zu pushen, weil sie am Ende natürlich über die Verkäufe mit beteiligt werden über höhere Lizenzgebühren. Das ist halt natürlich logischerweise, genau.
Wie groß ist denn jetzt das Problem dieser immer kürzer werdenden Entwicklungszyklen? Also Hilmar hat ja schon gesagt, wenn wir irgendwas wirklich ernsthaft angehen wollen, dann brauchen wir mindestens ein Jahr dafür. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Masterbrand ist, aber ähnlich. Ich denke, das genau.
Also wir sagen immer, wir brauchen ungefähr 9 bis 12 Monate für eine Kollektion. Das hängt ein bisschen davon ab, wie lang am Anfang die Arbeit ist, weil normalerweise funktioniert es so, dass wir entwickeln Ideen und dann gibt es irgendwie so eine Art Workshop mit dem Entwicklungsstudio, wo wir dann zusammen mit den Entwicklern quasi die Kleiderkonzepte fertig machen und je nachdem, wie lange das dauert, bis man da die Vorstellung abgeglichen hat, ist halt eben länger und kürzer, aber so in der Regel ein Jahr ist schon eine gute Regel. Und in der Tat ist das eben tatsächlich, kann das ein riesen Stolperstein sein, so wie Hilmar das eben erklärt hat. Das ist bei uns ganz, ganz genauso. Weil es gibt natürlich halt zum Beispiel Spieleserien, die wären sicherlich irgendwie, kennen die in Frage oder wären attraktiv oder so, aber wenn die halt auf einen jährlichen Rhythmus gehen, was ihre Veröffentlichungsstrategie angeht, dann ist es wahnsinnig schwer, dort mit gescheiten, also zumindest in unserem Fall mit einer gescheiten Kollektion zu kommen oder so, weil der Vorlauf ist halt dann so eng, dass du das eigentlich schon gar nicht mehr machen kannst. Also da musst du halt schon irgendwo, du brauchst halt schon eine Produktplanung, die halt viel weiter geht. Und wir haben natürlich zum Beispiel bei Masterbrand, wir würden natürlich gerne noch viel verwegenere Sachen machen. Also als wir damit angefangen haben, ich meine, unsere Vision ist natürlich noch viel größer als das, was wir jetzt machen. Das sollte ja auch so sein. Und wir würden natürlich gerne alle unsere Kollektionen auch irgendwo digital sehen, also in den Spielen, dass du es halt sozusagen physisch und digital haben kannst. Aber gerade sowas auf die Kette zu kriegen, und Hilmar hat es ja eben auch schon gesagt, mit Software und Hardware und so weiter, da redest du dann schon nicht über das Spiel mit einem Publisher, was irgendwie in einem Jahr kommt, sondern du redest schon irgendwie über den Teil danach, der nochmal 2 Jahre später kommt, damit du überhaupt irgendeine Chance hast, das vielleicht irgendwann mal hinzukriegen. Auch das wieder hängt ein bisschen vom Lizenzgeber ab. Manche sind da schneller, manche sind da ein bisschen komplizierter, was ihre internen Strukturen angeht und so. Aber das ist schon in der Tat ein Riesenthema. Auf der anderen Seite, in Zeiten von DLCs und in Zeiten von Erweiterbarkeit über Downloads und so, denke ich mal, wird es da auch wieder wird sozusagen auch wieder möglich sein, bestimmte Dinge zu machen, weil man eben heute nicht mehr, man macht nicht irgendwann das Modul fertig und dann ist das Modul fertig. Ne? Also heute kann man ja zum Glück noch Sachen nachschießen. Aber ja, das ist schon ein Riesenthema bei Lizenzgeschichten immer, ist der Vorlauf. Also auf jeden Fall.
Ja, von meiner Perspektive würde ich auch noch sagen, dass Razer zum Beispiel, wir sprechen mit den Publishern oft und sagen, dass wir eigentlich mehr daran interessiert sind, Produkte zu machen, die für das gesamte Franchise quasi funktionieren, genau. als für einen Titel zum Beispiel. Wir hätten lieber was zum Beispiel für StarCraft insgesamt gemacht, als für StarCraft 2, was wir letztendlich gemacht haben. Da sind dann wiederum so Titel interessant wie Assassin's Creed, wie André schon gesagt hat, die und wo Andres Kollektion auch für mehrere Assassin's Creed-Titel zum Beispiel funktioniert, was super ist. Für uns zum Beispiel League of Legends, World of Tanks, super interessant, weil das eben halt Spiele sind, die länger gespielt werden als ein Titel, nicht League of Legends 2 oder World of Tanks 2. Das heißt, ja, wir versuchen schon immer so so brandübergreifende Lizenztitel zu machen, anstatt für ein Spiel das Franchise.
Ja, das also unterschreibe ich 100%. Also wir verstehen uns auch so. Wir haben zwar dann immer, die Kollektion ist zwar offiziell dann irgendwie auch die StarCraft 2 Kollektion oder die Assassin's Creed Black Flag Kollektion, aber bei Assassin's Creed ist es beispielsweise so, man sieht das ein bisschen an den Etiketten, wenn man irgendwelche von unseren Kleidern kauft, ist in den Etiketten beispielsweise ist nur Assassin's Creed das Logo und Und wir versuchen auch, die Kollektionen untereinander kombinierbar zu machen. Also bei Assassin's Creed gibt es zum Beispiel so ein Interchangeable Button System. Das heißt, du hast Knöpfe, die sind immer gleich. An allen Mänteln, allen Taschen, allen Strickjacken gibt es halt die so Schnappknöpfe. Und die kannst du austauschen. Das heißt, wir bringen so Knopfsets raus. Und wenn du willst, kannst du damit deine Sachen individualisieren, indem du dir so ein neues Knopfset besorgst und so. Und da ist jetzt zum Beispiel so, die haben wir mit Assassin's Creed Black Flag eingeführt. Und bei Unity wird es halt jetzt neue Knöpfe geben. Aber das System dahinter ist das gleiche. Du kannst also auch, wenn du willst, wenn du dir beispielsweise so eine coole Filz-Smartphone-Tasche oder so eine Filz-Laptop-Tasche für Assassin's Creed Black Flag gekauft hast, dann kannst du die jetzt mit den neuen Assassin's Creed blauen Unity-Knöpfen dann auch sozusagen pimpen und ein bisschen neu machen. Also auch wir versuchen eigentlich, Spieleuniversen erstmal zu denken und dann darauf sozusagen eigene Subkollektionen zu machen. Aber uns ist auch immer eigentlich lieber, wir reden über eine Welt und nicht über irgendwie jetzt das eine Spiel und das ist dann irgendwann vorbei.
Also die Knöpfe sind quasi euer physikalischer DLC, dass man quasi, wenn man das Produkt einmal gekauft hat, es immer nachher noch erweitern kann.
Ja, so ein bisschen, ja genau, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Also in der Tat, das ist natürlich immer noch, also im Moment ist es natürlich vor allem etwas, was womit wir auch ein bisschen Konversation anregen wollen und so weiter, weil diese Grundidee sozusagen, Individualisierbarkeit von Kleidern, dass man merkt schon, dass es sehr viel Aufklärungsbedarf hat. Also du musst es halt sehr erklären. Und wenn du online vertreibst und nicht irgendwie, wir haben ja keine 1000 Ketten von irgendwelchen Läden oder so, dann musst du ja den Leuten das auch erstmal überhaupt verständlich machen, was da ist. Aber wir haben das im Prinzip für mehrere Spiele. Also bei EVE Online gibt es beispielsweise auf allen Hoodies und auf allen Jacken gibt es so Velcro-Patches, also so Klettflächen auf den Kleidern, und dann kannst du so gestickte Badges von den einzelnen Fraktionen kaufen. Also wenn du, was weiß ich, Minmata bist oder Kaldari oder was auch immer, dann kannst du dir oder Concord, dann kannst du dir das entsprechende Badge nehmen und auf diese Klettfläche kleben. Du kannst also ein bisschen deine Fraktionszugehörigkeit da transportieren. Also wir hatten bei Metal Gear gab es so Silikon-Badges, und die wird es vermutlich in der neuen Kollektion eben auch wieder so geben. Auch da wieder, wir versuchen das halt kollektionsübergreifend zu machen. Ja, aber genau, das ist so ein bisschen der DLC unter den Kleidern.
Es hängt auch oft von den Lizenzgebern dann eben ab, ob das klappt oder nicht. Also das heißt, die Lizenzgeber haben oft auch dann Teams, die speziell an einem Titel der Serie arbeiten. Wenn zum Beispiel ein Battlefield 3-Team, ein Lizenzteam daherkommt und sagt, hey, wir wollen Produkte für unser Battlefield 3-Titel haben, dann ist es natürlich schwierig für uns zu sagen, ja, wir würden aber lieber gerne ein Battlefield-Produkt machen, dass das für alle Titel funktionieren. Die sagen eben halt, ja, wir haben aber auch Ziele, die wir treffen müssen mit Lizenzen. Deswegen würden wir lieber dann halt das limitieren auf nur Battlefield 3 oder nur Battlefield 4. Also das ist halt die Richtung, aus der die Lizenzgeber dann halt auch oft kommen. Manche von denen sind halt super offen und verstehen das halt und erlauben uns dann halt so franchise-übergreifende Produkte zu machen, was super ist, was toll ist.
Hängt ja auch mal ein bisschen von deren Markenpolitik ab, ne? Wie Helmer gerade gesagt hat, weil viele von denen haben natürlich auch selber ein Interesse daran, aus einer Folge von Einzelspielen eher ein zusammenhängendes Universum zu machen, oder weil das natürlich auch wieder bedeutet, ja, umso lieber ich mein Universum habe oder umso mehr ich das als Welt verstehe, umso mehr bin ich als Spieler natürlich geneigt, noch mehr Zeit da zu verbringen. Und das ist ja das, was die am Ende wollen. Sie wollen ja, dass du lieber den nächsten Teil oder den nächsten Spin-off von deiner geliebten Serie oder von deiner geliebten Welt kaufst, als jetzt irgendein anderes Spiel. Ich meine, das ist halt natürlich irgendwo ein bisschen deren Ziel. Und einige von denen haben da eben auch ganz klar die Politik zu sagen, wir wollen da ein verbindendes Element, wir wollen, und da können Lizenzprodukte natürlich wahnsinnig helfen, ne? Wir wollen daraus ein Universum bauen, ja, dass du das alles als eine Welt verstehst. Und manche sagen halt eben ganz klar, nee, also das soll halt eben, dieser Seriencharakter ist wichtig, und das ist manchmal, wie Hilmar auch gesagt hat, manchmal auch strukturell bedingt, weil sie halt unterschiedliche Teams haben, die an unterschiedlichen Teilen arbeiten und so. Also das ist halt sehr, sehr, sehr unterschiedlich, wie man da auch die ganzen Lizenzteams der Publisher sind natürlich auch sehr unterschiedlich und sehr unterschiedlich aufgehangen in ihren einzelnen Firmen, und das ist halt wirklich sehr, sehr individuell, vor allem weil die Gaming-Branche ja jetzt auch noch relativ jung ist und damit natürlich auch, was gerade so Themen wie Lizenz und Merchandise angeht oder so, jetzt auch noch nicht irgendwelche Strukturen hat, die irgendwie seit 80 Jahren in bewährter Form irgendwie existieren. Also die finden sich natürlich in vielerlei Hinsicht bei solchen Themen auch selber halt natürlich noch ein bisschen.
Ihr müsst da wahrscheinlich aber auch immer mit den Headquarters reden, oder? Weil ich stelle mir jetzt mal vor, ja, wenn man da jetzt mit Electronic Arts in Köln redet, dann sagen die, ja, ist schön und gut, aber wir dürfen solche Lizenzdeals überhaupt nicht abschließen. Da fahrt mal schön nach Kalifornien und redet da mit der Chefetage.
Also was die Regionalen dürfen oder nicht dürfen, dazu kann ich gar nicht so irre viel sagen. Also die können sicherlich Lizenzdeals auch auf, da kann sicherlich Hilmar vielleicht ein bisschen mehr zu sagen zu den regionalen Sachen. Wir reden in der Tat in aller Regel mit den Headquarters, weil, wie ich eben schon erwähnt habe, für Master Brand ohnehin wirklich nur ein weltweiter Deal in Frage kommt. Also wir müssen in der Lage sein, das überall veröffentlichen zu dürfen, was wir produzieren. Und damit bist du ganz schnell bei den Konzernzentralen. Das heißt ja aber nicht, also insofern nutzt mir Electronic Arts in Köln so gesehen eher in der Tat nicht viel. Das heißt aber nicht, dass die nichts dürfen, sondern das heißt lediglich, dass die Art der Deals, die Master Brand macht, die sind nicht in Köln oder sowas zu machen, sondern die würden im Zweifel, also die machen wir in der Regel woanders. Aber auch das ist total unterschiedlich von Publisher zu Publisher. Also es gibt auch, also es gibt durchaus auch Lizenzgeber, bei denen das immer noch so ist, dass du mit den großen, dass du da Einzelverträge im Prinzip machen musst. Also wenn du was für Europa oder für Amerika oder für Asien haben willst, musst du da mit einzelnen Teilen des Konzerns reden. Die meisten können aber mittlerweile haben irgendwo eine Lizenzzentrale, wenn du so willst, die in der Lage ist, über weltweite Deals zu befinden. Bei manchen ist es auch zum Beispiel so, dass die Studios selber noch die Kontrolle haben über ihre Lizenzprodukte. Das heißt, obwohl ein großer Publisher drüber hängt, redest du eigentlich mit einem Studio, weil die ihre eigenen Lizenzleute haben. Also auch das kommt vor.
Ja, sehr ähnlich für uns. Wir reden auch größtenteils mit den Headquarters. Und eben halt auch, wie André schon sagte, ich glaube, ich weiß, von wem du sprichst, André, ich sag's jetzt aber nicht, aber mit den verschiedenen Regionen, wo man mit jeder Region quasi reden muss und mit jeder Region einen eigenen Deal abschließen muss. Das wird halt dann schon interessant, spannend, kompliziert. Aber ja, also wir sprechen auch mit den Headquarters und regional, klar, teilweise geht da was, teilweise nicht. Die dürfen Sachen machen. Oft wird eben halt so ein übergreifender Deal abgeschlossen und dann halt in den Regionen irgendwelche Zusatzdinge speziell für eine Region gemacht. Also wenn da jetzt zum Beispiel irgendwie auf der Verpackung nochmal ein extra Sticker drauf sein soll, nur für den deutschen Markt oder für den europäischen Markt, dann sowas geht auch. Ja, grundsätzlich Headquarter, ja.
Wo du halt schon mehr mit den Regionalen redest, ist halt eben, wenn es eben dann darum geht, beispielsweise gemeinsame Aktionen auf Cons, auf Messen, auf Veranstaltungen, Social-Media-Aktivitäten. Da ist ja mittlerweile bei Facebook so, dass da ja auch die einzelnen Regionalseiten individuell angesteuert werden. Also da ist es zum Beispiel oft so, dass dann die deutsche Facebook-Seite, die liegt halt dann auch wirklich in der Hand eines wie immer gearteten deutschen Community-Teams oder eines europäischen oder wo auch immer. Also das ist auch je nach Lizenzgeber sehr unterschiedlich. Ne? Also da redet man dann schon eher auch mit den einzelnen jeweiligen Niederlassungen in den einzelnen Ländern, wenn es eben um Promotion oder um so Zusammenarbeit geht. Ne? Weil, wie gesagt, man ist ja immer noch Partner. Also gerade wir bei Master Brand, wir sehen uns da halt auch wirklich sehr als die Partner, weil wie ich eben schon gesagt habe, wir wollen ja nicht nur Merchandise machen, wir wollen auch der Games-Kultur quasi ein Label oder einen Look geben und wir haben genauso ein Interesse daran, was Cooles für diese Marken zu machen, wie diejenigen, denen die Marke halt gehört, weil es uns auch noch ein bisschen um die Kultur im Allgemeinen halt geht, die wir damit pushen wollen. Insofern verstehen wir auch immer alle Aktivitäten so ein bisschen als gemeinsam. Also Wir verstehen uns jetzt nicht als so ein Dienstleister oder so, sondern wir partnern dann halt mit denen. Ja? Und dann überlegen wir uns natürlich auch, wie kriegen wir das jetzt halt zusammen am coolsten irgendwie inszeniert. Also wir haben auch schon irgendwie Modenschauen gemacht bei irgendwelchen Presseevents oder sowas. Ne? Also das sind halt so Sachen, die wir dann halt natürlich dann auch mit den Regionalen zusammen organisieren.
Hilmar hat es jetzt schon angesprochen mit E-Sports und sowas, also dass da auch teilweise E-Sports-Teams irgendwie gesponsert werden und sowas. Ist denn dann sowas wie, ich nenne es jetzt mal Promi-Testimonials, auch irgendwie Teil eures Vermarktungsmix? Also man könnte jetzt ja, ich weiß nicht, irgendwie einem Gronkh oder so, könnte man jetzt ja mal irgendwie eine Musterbrand-Jacke schicken oder ein Pullover und dann halt sagen, hier, lauf da mal auf der Gamescom mit rum. Also dass man halt wirklich prominente Figuren aus der, ich sag mal, im weitesten Sinne eine Spielebranche auch als Produkttestimonials einspannt.
Also für uns ist das natürlich extrem naheliegend, weil, wie ich eben schon gesagt habe, die meisten Leute finden eigentlich unsere Sachen super. Da das aber so ist, finde ich auch immer, sollte sowas, das muss organisch wachsen und das muss aus den jeweiligen Testimonials oder Leuten rauskommen. Ich meine, natürlich gehen wir auch zu auf Leute. Gronkh Erik ist halt ein gutes Beispiel. Ich meine, er ist natürlich riesig und hat ja jetzt auch gerade seine eigenen Shirts und Hoodies da irgendwie parat gemacht und da wahrscheinlich irgendwie Get-Shirts in große Schwierigkeiten gebracht. Ja, das wäre natürlich super, wobei man dazu sagen muss, wir sind immer sehr global orientiert, ne? Das heißt, so ein Gronkh, der ist zwar riesig in Deutschland, bringt uns aber natürlich nur auf dem deutschen Markt was. Ja, wir würden natürlich gerne mit viel mehr Testimonials arbeiten. Vielleicht hören ja ganz viele Super-Promis jetzt diesen Podcast und kommen auf uns zu. Ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein Kapazitätenthema, aber es ist natürlich bei uns eine naheliegende Strategie, darüber zu fahren. Und das ist natürlich auch der feste Plan, das in den nächsten Jahren genauso zu machen. Also Leute zu finden, die halt sagen, boah, eure Porteljacken finde ich total geil, ja, und dann macht man halt was zusammen. Wir haben den einen oder anderen YouTuber, mit dem wir schon was gemacht haben. Und ich glaube, mit steigender Bekanntheit wird das sicherlich was sein, was man von uns sehr viel öfter sehen wird. Und Erik kriegt natürlich, wird natürlich von mir regelmäßig, ich sage jetzt mal, aber auch da wieder.
Bemusterbrandet.
Das ist jetzt auch ein lustiges Beispiel, weil es eine gute Bekannte von mir und ich würde jetzt niemals zu gehen und sagen, jetzt mach doch mal was oder so. Ne? So funktioniert das auch nicht. Ja, also ich meine, ich zeige denen halt immer mal wieder unsere Sachen und sag halt immer, ey, wenn ihr mal was geil findet, wenn ihr mal Bock habt, dann macht's halt was und wenn halt nicht, dann halt nicht. Nur, wenn ihr was macht, dann sagt mir bitte Bescheid, dass wir es irgendwie koordinieren können, weil ich habe auch keine Lust, dass mir irgendwann aus heiterem Himmel die Gronkh-Armee meinen Server abschießt, weil ich glaube, auf das sind wir dann nicht so richtig vorbereitet, wenn dann irgendwie die volle Wucht kommt. Da muss man sich schon ein bisschen... Aber ja, klar, grundsätzlich ist das natürlich eine super relevante Strategie. Zu hoffen, dass die Leute das geil finden und tragen.
Absolut richtig, ja. Und wie André schon sagt, also es soll auf jeden Fall authentisch sein. Mit unseren E-Sports Licensed Products zum Beispiel haben wir das auch so gemacht, dass wir zuerst das Team halt gesponsert haben und erst nachdem die Teams halt unsere normalen Produkte benutzt haben und damit zufrieden waren, dass wir dann überhaupt das Thema aufgebracht haben, wollen wir jetzt eine spezielle Evil Geniuses Tastatur und Maus und Mauspad machen oder nicht. Und dann eben halt auch mit denen zusammenarbeiten, dass die eben halt auch gerade das Design dann eben halt auch unter Kontrolle haben. Also gerade bei Evil Geniuses hat es bei uns sehr, sehr lange gedauert, bis wir die Produkte fertig hatten, weil Evil Geniuses halt selber da auch mitdesignt hat und ich finde diesen wirklich super geworden, die Produkte für Evil Geniuses. Also wenn man sich da mal die Black Widow Ultimate oder die ich glaube Taipan war es, die wir gemacht haben, Maus für Evil Geniuses, das Artwork, was da drauf ist, ist schon sehr, sehr cool. Also es ist auch eben halt wichtig, dass wir da nicht einfach das Team-Logo draufschmeißen und sagen, hier, das sind jetzt die Evil Genius Produkte und alle Evil Geniuses Spieler sind jetzt besser, nur weil die unsere Produkte verwenden und weil wir denen Geld dafür geben. Also so soll es nicht sein. Aber ich glaube, da ist Razer auch eigentlich sehr bekannt für, dass wir im E-Sports eigentlich eine sehr authentische Beziehung zu unseren Teams haben.
Also was uns eben auch nochmal wichtig ist, im Moment, wir betrachten uns ja schon so ein bisschen als eine Premium, also so ein Premium-Fashion-Label. Das heißt, ich will mir auch niemals Testimonials so gesehen wirklich einkaufen. Also ich würde jetzt nie zu einem Gronkh gehen oder von mir aus zu irgendeinem internationalen YouTuber und sagen, ey komm, ich gebe dir jetzt mal Betrag X und dafür ziehst du mal meinen Pullover an. Ne? Also so über sowas, das funktioniert auch auf Dauer nicht. Also das geht immer schief. Also insofern sind wir, und deswegen sage ich, das muss organisch wachsen. Also wenn du Partnerschaften machst, dann sollten die daraus entstehen, dass man sich gegenseitig cool findet. Ja. Und natürlich jemand, der dann eben sagt, okay, bring aber hier nochmal eine super Fanbasis in die Waagschale und so. Klar kann man dann Wege finden, wie man sagt, okay, wenn du uns mehr Verkäufe bescherst, dann sollst du da auch in gewisser Weise dran beteiligt sein. Ne? Also wenn das, da findet man natürlich immer faire Möglichkeiten. Aber es ist grundsätzlich jetzt nicht so, dass man zu irgendwem hingeht und sagt, komm, ich gebe dir Geld und dafür ziehst du unsere Sachen an. Das würden wir nicht machen.
Wie ist es denn mit der Zielgruppe? Ich unterstelle euch jetzt mal, dass ihr irgendwie eher so, ich sag mal, so meine Altersgruppe anspricht. Also so die Leute, die vielleicht nicht mehr so ganz zwischen 12 und 16 sind und auch etwas im fortgeschrittenen Alter und dadurch auch finanziell möglicherweise ein bisschen besser gestellt. Weil ich würde jetzt mal unterstellen, der 16-Jährige hat jetzt von seinem Taschengeld nicht unbedingt das Geld, sich eine teure Maus-Tastatur-Kombi mit Headset von Razer zu kaufen oder eben sich den 280-Euro-Mantel. Also ist das schon auch was, dass ihr sagt, na ja, wir profitieren da einfach davon, dass die Altersgruppe der Gamer eben mittlerweile einfach mitgewachsen ist und jetzt in dem Alter ist, wo sie auch Geld haben, sich Merchandising-Produkte in unserem Preissegment leisten zu können.
Ja, absolut. Also bei uns ist es auf jeden Fall kein Kinderspielzeug, was wir herstellen und ja, wie auch ähnlich wie bei Masterbrand, unsere Produkte sind nicht günstig, dafür sind wir auch bekannt, dafür aber eben halt qualitativ sehr hochwertig. Und ja, also wir merken schon, dass die Fans dieser Spiele, mit denen wir Lizenzdeals machen, schon bereit sind, eben halt oder motiviert sind, sich dann so eine spezielle Edition von der Deathadder oder eben halt so eine ganz spezielle Edition von einer Maus zu kaufen, die es nur für ein bestimmtes Spiel gibt. Ja, also ich kann jetzt nicht vergleichen mit anderen Zielgruppen zum Beispiel, aber wir haben schon gelernt oder gesehen, dass da schon diese Bereitschaft da ist, für so eine lizenzierte Maus oder Tastatur oder eben halt auch das ganze Set schon zu sparen und dafür Geld auszugeben, damit man eben wenn man sich mit dem Spiel sehr identifiziert, ist das natürlich schon was Schönes, wenn man da schon so ein passendes Set dazu hat oder ja, wahrscheinlich eben auch die Kleidungsstücke dazu hat.
Also in der Tendenz gebe ich dir natürlich recht. Also in der Tendenz ist es natürlich schon so, dass die Art von Produkten, die wir machen, jetzt natürlich zu einem Zeitpunkt, also wer weiß, ob das so vor 20 Jahren oder so ohne weiteres möglich gewesen wäre. Natürlich geht sowas in erster Linie, wenn die Kultur so ein bisschen mitgewachsen ist und zumindest eine breite Basis von Gamern so in der Altersgruppe 25 bis 45 halt so da ist. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, also die Demografie ist wirklich, also A, hängt es natürlich extrem von dem Spiel ab, für das man die Kollektion macht, ne? Also bei Assassin's Creed zum Beispiel hast du wesentlich mehr auch weibliche Fans und weibliche potenzielle Käufer. Deswegen machen wir auch bei Unity jetzt zum ersten Mal eine richtig hochwertige, fette Frauenjacke. Das haben wir bisher aufgrund von Stückzahl Themen nicht so machen können. Jetzt zum ersten Mal trauen wir uns das. Das hängt also ein bisschen vom Spiel ab und zum anderen muss man aber auch bedenken, also ich glaube, dieses Gefühl, sich einer Kultur zugehörig zu fühlen oder irgendwie jetzt mal Gaming-Mode mit Style zu tragen, das ist jetzt nicht unbedingt nur eine Altersfrage. In der Tendenz geht dir recht, aber man darf ja nie vergessen, es gibt ja auch noch Weihnachten und es gibt Ostern und es gibt Geburtstage und also was wir auf Messen beispielsweise sehen, ist, dass zumindest die Aufmerksamkeit ist auch bei Jüngeren halt da. Also auch, wir haben auch jede Menge Kids, die halt an unsere Stände kommen und die Mäntel anprobieren und die Strickjacken und das halt super finden. Also es ist jetzt nicht so, als ob da jetzt man sagt, irgendwie der 13-Jährige, der rennt jetzt nur mit dem Spieleshirt rum und dann erst muss man 25, 30 werden, bis man meint, auch mal einen Mantel anziehen zu können. Klar ist es mit dem Preis eine größere Hürde für einen 15-, 16-Jährigen als jetzt vielleicht für einen 30-Jährigen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch eben so ein Wintermantel von so ein Masterbrand Wintermantel, davon hast du ja nicht 6 im Schrank hängen. Also außer du bist echt ein ganz harter und den schüttel ich dann persönlich die Hand. Ne, aber so in der Regel ist es ja so, also sich mal für sein Lieblingsspiel einen Mantel irgendwie zum Geburtstag zu wünschen oder zu Weihnachten, das ist ja auch was auch durchaus ein 16-Jähriger mal machen kann und so. Also ja, in der Tendenz gebe ich dir recht, aber so hundertprozentig würde ich das jetzt nicht unterschreiben, dass das jetzt so nur was für ältere Spiele ist.
Gut, eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Wie ist es denn, wenn man jetzt zum Beispiel als Privatperson zu Hause irgendeine Idee hat? Also als er sagt so, interessiere mich so für Modedesign zum Beispiel und möchte das auch studieren und ich zeichne da auch immer irgendwie schon Sachen. Gibt es eine Möglichkeit, euch auch Vorschläge zu unterbreiten? Oder genauso mit Mäusen, dass man halt sagt, ich habe da eine total coole Idee, wie man das irgendwie genauso umsetzen könnte. Also kann man da sich da an euch wenden mit Vorschlägen? Und als Anschlussfrage auch so, sucht ihr denn aktuell noch Mitarbeiter? Wenn man jetzt sagt, hey, ich finde das total interessant für so eine Marke irgendwie, da würde ich mich gern einbringen? Wo kann ich mich da bewerben? André, fang doch mal an.
Also zu Frage 1, wir wären ja vermessen, wenn wir sagen würden, wir würden uns keine Vorschläge angucken. Ich bin aber auch ehrlich genug zu sagen, dass gerade unser Creative Director und gerade die Leute, die bei uns Design machen, von innen bräuchten wir eigentlich sowieso im Moment irgendwie 3, ne? Also das sind auch in der Regel die, die total zu sind mit Kram. Also ich sage jetzt mal, wenn man das Gefühl hat, man hat da Bock drauf und man kann da was oder so, dann ist immer das Beste, was man machen kann, ist wirklich, so wie in der Mod-Szene auch, also einfach auf die Facebook-Seiten stellen, in die Foren stellen oder uns mal schicken oder so, ne? Also wenn irgendwas wirklich super ist, dann werden wir uns da schon rühren. Was wir sagen können, weil wir da zum Glück klein genug für sind, ist, wir gucken uns alles an. Also wir lesen jeden Facebook-Kommentar, wir lesen jede Mail und das kommt auch an und die Reaktionszeit ist auch sehr kurz bei uns. Also wir beantworten normalerweise alles innerhalb von einem, also an dem Tag, wo es kommt, weil wir zum Glück ja noch, wir sind auch relativ Premium und nischig, das heißt, wir haben jetzt keine 100 Millionen Anfragen am Tag. Es werden immer mehr und ich weiß nicht, wie lange wir das noch können, aber im Moment können wir das. Wer sich bewerben will, wir sind natürlich immer auf der Suche nach guten, spannenden Leuten in allen Bereichen. Also wir sind ein Startup, das heißt, wir machen das im Moment eher davon abhängig. Also wir haben jetzt nicht irgendwie unsere 3 Marketingstellen und 3 Designstellen, die wir momentan ausgeschrieben haben und zum Besetzen haben, sondern wir machen das eigentlich eher so ein bisschen andersrum, ist halt, wenn uns einer unterkommt, bei dem wir das Gefühl haben, der kann uns als Firma oder als Team wirklich weiterbringen, dann sind da immer Wege, weil wir im Moment natürlich immer noch sehr flexibel sind. Also wir sind jetzt im Moment, ich glaube, 13 Leute. Nicht alle Vollzeit, aber eben 13 Leute. Und da ist immer Platz für spannende, gute Leute. Also einfach melden, wenn man das Gefühl hat, man interessiert sich dafür oder man hat da irgendwie einen guten Vorschlag.
Mhm. Helmer?
Ja, ähnlich bei uns. Viele Vorschläge gehen bei uns natürlich auch über die Social-Media-Plattformen rein. Wir können wahrscheinlich, oder wir können nicht alle davon lesen. Wir haben natürlich ein Social-Media-Team, was sowas liest und was auch Feedback dann an uns weiterreicht oder an andere Teams innerhalb von Razer. Und ja, also generell gerne Feedback einschicken. Es ist natürlich etwas schwieriger bei uns, jetzt direkt zu reagieren, persönlich zu sagen, ja, wir nehmen jetzt deine Idee zum Beispiel an. Das ist immer halt ein bisschen schwierig, um da auch dann rechtlich gesehen zu sagen, wer hatte jetzt die Idee zu was. Deswegen haben wir halt grundsätzlich eher schon so die Einstellung so nach dem Motto, ja, Feedback gerne, aber garantiert werden wir jetzt nicht da was das da aufnehmen, speziell jetzt bei jedem Feedback zum Beispiel. Je größer man wird, desto schwieriger wird es, glaube ich, da zu navigieren, auch rechtlich, damit dann nicht jemand sagt, ja, diese neue Feature in der Maus war ja meine Idee und habe ich euch ja auch geschickt. Deswegen zahlt mir jetzt mal eine Summe oder sowas. Also deswegen grundsätzlich muss man sich da auch absichern. Deswegen haben wir, glaube ich, auch in unseren Terms and Conditions auf unserer Seite irgendwie da eine Klausel zu. Ich kenne die nicht ganz genau. Aber wir sehen natürlich immer gerne Feedback und wir reden auch immer mit Fans auf allen unseren Events, auf denen wir teilnehmen. Also wenn wir auf der Gamescom sind, unterhalten wir uns natürlich schon mit unseren Fans und sagen und fragen wie, hey, wie ist euer Erlebnis mit unserem Produkt? Was können wir verbessern? Natürlich immer. Auch bei unseren Softwareplattformen zum Beispiel gibt es immer da auch Kanäle innerhalb von unserer Software, um Feedback an uns zu richten, damit wir uns dann auch verbessern können. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch was Neues gemacht bei unserer Synapse-Plattform. Wenn uns Benutzer eben halt Feedback schicken und wir daraufhin dann Verbesserungen machen, erwähnen wir das teilweise dann eben auch in den Patchnotes monatlich, welcher User uns da das Feedback gegeben hat und wir da deswegen halt eben eine Verbesserung eingeführt haben. Also es ist nichts Besonderes, aber es ist eine kleine Geste an die Fans, die natürlich dann auch uns sehr, sehr stark helfen, unsere Produkte zu verbessern. Und zum Zweiten, Karriere, gerne. Also wir haben auf unserer Seite careers.razorzone.com ein paar Stellen, die ausgeschrieben sind. Und ansonsten kann man sich natürlich auch überall versuchen und melden und sich aufmerksam machen. Und da versuchen wir natürlich dann auch eigentlich kleiner zu sein, als unser Unternehmen vielleicht ist und da auch interessante Leute zu finden, die sich da bei uns einfach mal so aus dem Nichts heraus bewerben.
Mhm. Bei uns am besten entweder auf die Facebook-Seite oder at service@masterbrand.com und da wird es dann gelesen und entsprechend weitergegeben, wenn man da Feedback geben will oder so.
Ja, aber gut, ich vermute mal, es ist wie bei den meisten Bewerbungen, wenn man da irgendwie wirklich Interesse dran hat, dann findet man schon raus, wo man sich hinwenden kann. Und
sollte man meinen, ja.
Genau, eine ernsthafte Bewerbung vorhat zu schicken, dann wird man, also wenn die quasi ordentlich gemacht ist und auch sinnvoll erscheint, dann wird die wahrscheinlich auch an den richtigen Stellen gelesen. Und wenn sie an den falschen Stellen rauskommt, wird sie zumindest weitergeleitet. Und würde ich jetzt mal behaupten, dass das in vielen Firmen so ist. Wunderbar, gut. Ja, dann danke ich euch beiden sehr herzlich, dass ihr euch dann irgendwie auch noch so lange Zeit genommen habt. Wir hatten ursprünglich mal, glaube ich, eine halbe Stunde anvisiert, aber ich fand es jetzt dann doch hinten raus zu interessant, um das jetzt abzuwürgen, weil es halt doch so ein Part ist, den kriegt man halt nicht so ganz mit. Also das ist so ein Teil der Spielebranche, so Licensing-Deals und Merchandising-Sachen, von denen man, die sieht man zwar immer überall, aber so einen konkreten, detaillierten Einblick, wie ihr den jetzt gegeben habt, glaube ich, war jetzt auch für mich viel Neues dabei. Und das ist ja immer das Beste, wenn man auch als quasi Moderator noch ein bisschen was mitlernen kann. Und ja, und was übrigens eure Sachen angeht mit Testimonials und ähnliches, kann ich absolut bestätigen. Wir haben auch für diesen Podcast weder Geld noch Sachleistungen bekommen, dass wir das auch nochmal geklärt haben, sondern wir wollten es einfach nur mal klären als interessantes Gespräch. Und war auch schön, dass so gut André kannte ich jetzt, aber Razer uns auch irgendwie einen wirklich kompetenten Ansprechpartner in die Seite gestellt hat. Deswegen vielen Dank an euch beide und ja, die entsprechenden Seiten, wo man sich die Produkte anschauen kann, sind dann im Blogpost verlinkt und ja, wunderbar. Mir bleibt nochmal zu sagen Danke und vielleicht hört man sich ja bei einem anderen Thema nochmal.
Ja, auch vielen Dank. War ein nettes Gespräch, hat mich sehr gefreut. Mhm, und wir sehen, was rauskommt. Und ansonsten www.masterbrand.com.
Okay, jetzt darf Hilmar auch nochmal eine Adresse sagen, damit es fair ist.
Ja, razorzone.com natürlich.
Alles klar.
Alles klar.
Super.
Ciao. Okay.
Ja, danke. Tschüssi. Ciao.